Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir hören heute wieder Pater Francisco Sunderland, den mexikanischen Legionär Christi, also ein Priester dieser Ordensgemeinschaft, der Legionäre Christi, das Buch Tobit, wie Gott uns innerlich heilen will. Da haben wir bereits in einem ersten Teil etwas dazu gehört. Und das Buch Tobit, seien wir ehrlich, das kennt man jetzt nicht so genau und präzise, aber auch hier, wie wir beim letzten Mal gelernt haben, auch hier, wenn wir es ernst nehmen, dass die Bibel, obwohl mit ganz unterschiedlichen, vielen, kleinen und großen Begebenheiten, ganz konkret in einer ganz konkreten Situation, so ist es doch am Ende eine heilige Schrift, die auf ein Zentrum, auf einen Zielpunkt für uns Christen hin erzählt, nämlich auf Jesus Christus. Und so finden wir eben auch im Buch Tobit einzigartige Vorausblicke auf dieses Geheimnis unserer endgültigen oder sagen wir unserer vollkommenen Heilung und Erlösung, nämlich in Jesus Christus. Das klingt auch am Anfang dieses zweiten Teiles an. Erschütterungen kommen hier zu Wort, also Erfahrungen des Leids, die persönlich erzählt werden, die aber immer auch eine allgemeine Seite haben. Damit setzt Pater Francisco Sunderland nun fort. Das Buch Tobit, wie Gott uns innerlich heilen will.
Noch eine allgemeine Erschütterung. Wir haben von diesen zwei Erschütterungen gesprochen, der persönliche und die allgemeine. Noch eine allgemeine Erschütterung in der äußeren Handlung der Geschichte ereignet sich, als Tobit entscheidet, dass Tobias, der Sohn, sich auf den Weg zur Stadt Rages machen muss. Nun wird das Buch zum Teil Abenteuer, Mission und Pilgerreise. Es wird Abenteuer, weil es wird zu einem geradezu märchenhaften Abenteuer mit Rittern, Zauberern, Drachen, Prinzessinnen, sogar Königinnen und Königinnen. Wenn Sie das im Buch Tobit suchen, Sie werden das auch finden. Es ist auch märchenhaft, das Buch Tobit. Es ist schön zu lesen, es ist spannend zu lesen. Es ist eine Mission wie in besten Spionagefilmen, wo unter vielen Gefahren kostbare Dinge aus entfernten Ländern zu erlangen sind. Das gibt's auch. Es gibt so auch sogar einen Kampf gegen einen Dämon, also so wie Heilige Georg kämpft gegen einen Drache, ne? Das gibt's auch in unserem Buch. Märchen und Filmen reicher Noten und Tönen und jetzt wie die Friska F Sharp Minor von dem zweiten ungarischen Rhapsodie von Liszt, deswegen unser jetziger Satz heißt Friska von den ungarischen Rhapsodie von Liszt. Abenteuer und Mission sind aber als Bewegungsgründe nicht stark genug. Also wir brauchen etwas mehr als Abenteuer und Filmen, Spionagefilmen und Märchen. Um diese Reise zu unternehmen, weil lesen wir in Tobit 5, die Frau sagt zu Tobit, warum hast du unseren Sohn weggeschickt? War er nicht die Stütze unseres Alters, als er noch bei uns ein- und ausging? Wir hätten dieses Geld gar nicht gebraucht, denn es ist nichts verglichen mit dem Leben unseres Sohnes. Was uns der Herr zum Leben gegeben hat, reicht für uns. So, hier muss mich eine kleine Pause für denen, die noch das Buch noch nicht gelesen haben. Es geht um Folgendes. Tobit und seine Frau sind jetzt ein bisschen arm geworden, aber eigentlich der Tobit hat einen Schatz bei einem Freund gelassen. Und dann er sagte, ich bin alt und ich möchte auch, dass mein Sohn nicht arm wird, aber er ist eigentlich reich, er hat ein großes Vermögen. Er soll zu diesem Stadt, entfernte Stadt gehen, um meinen Freund um sein Geld zu bitten. Und inzwischen wird's ganz abenteuerlich, die ganze Situation. Aber die Frau sagt, wir brauchten auch das Geld nicht. Warum hast du unseren Sohn so weit weggeschickt? Und das ist, was es sich jetzt spielt. Tobits Frau klagt, dass sie nicht versteht, warum der Sohn weggeschickt werden muss. Sie vermutet, dass es bei dem ganzen Unternehmen allein um Geld geht und belehrt ihren Mann über den nur relativen Wert des Geldes. Aber wir werden sehen, es geht nicht um Geld, es geht um Erziehung. Das ist, was wir hier sagen wollten. Aber wir haben schon auf eine dritte Dimension dieser Reise gesprochen. Und diese dritte Dimension ist eigentlich, was es sich doch lohnt. Es lohnt sich, diese Unternehmen zu machen, nicht weil es so Abenteuer ist, nicht weil es Mission ist, so wie es Spionagefilmen ist, sondern es lohnt sich, diese Reise zu machen, weil es ist auch eine Pilgerreise. Eine Pilgerreise ist unsere Geschichte, aber auch Pilgerreise, weil es letztendlich um das Heil geht. Jede Pilgerreise ist eine Pilgerreise. Wir haben vielleicht mit Ihnen, als Sie hier in Altötting waren, um diese Pilgerreise zu unternehmen, jede Pilgerreise ist eine Pilgerreise nach Jerusalem. Auch wenn wir nach Altötting pilgern, wir pilgern nach Jerusalem, weil wir pilgern zum Altar Gottes. Und den Altar Gottes ist Jerusalem. Aber wir bleiben nicht mehr in diese Idee, sondern nur, es ist, jede Pilgerreise geht es um das Heil. Es ist eine Suche nach Heil, nach Gott. Wir pilgern, weil wir unterwegs nach Gott sind. Zuerst um ein leibliches Heil in dieser Geschichte von Tobit, weil der Tobit war krank und die Sarah war auch krank, weil sie war von einem Dämon gekränkt. Aber vor allem um das Heil des Geistes. Nach der Heiligen Schrift ist die Reise eben eine direkte Antwort auf die Notgebete von Sarah und Tobit. Und so beruhigt Tobit seine Frau, indem er bekräftigt, dass er das Leben des Sohnes gut zu schätzen weiß. Es geht kurz gefasst um ein Unternehmen des Heils. Und er sagt, er wird sicherlich gesund heimkehren. Also ich hoffe, dass ihr alle so die Geschichte von Tobit kennt, weil manchmal ich merke, dass ich sage hier viele Dinge, wo man das nicht ganz versteht, wenn man nicht die Geschichte von Tobit gelesen hat. Zum Beispiel, Sie wissen, dass die Sarah war schon 7-mal verheiratet und die 7 Männer sind gestorben, weil es gab einen Dämon, die Sarah liebte und er hat die Männer umgebracht, noch bevor sie zusammen mit Sarah waren. Und deswegen, das gibt's auch so eine gewisse Spannung der Geschichte, weil der Tobias geht, ohne es zu wissen, auch um Sarah zu retten. Wer das Buch liest, weiß, dass der Tobit war auch mit einer Blindheit geschlagen, weil er etwas Gutes gemacht hat, ist er eingeschlafen beim Stadtmauer und dann die Vögel, durch diesen Kot der Vögel ist es in seinen Augen gekommen und dann er ist blind geworden. Und dann, wir werden sehen, dass auch diese Reise, die anscheinend nur um Geld zu holen war, wird auch eine Medizin holen, die Tobit wieder das Licht der Augen bringen wird. Ich hoffe oder ich lade Sie ein, das auch vor Augen zu haben, die Geschichte von Tobit, weil diese Einkehrtag sind Überlegungen über die Geschichte. Also es ist nicht eine Erzählung der Geschichte. Aber hoffentlich auch, wenn jemand von Ihnen nicht die Geschichte, das Buch Tobit gelesen hat, ich hoffe, dass die Ideen auch so auch helfen können. Kann es wohl sein, dass Gott kränkt, um gesund zu machen? So zum Beispiel, ja, Gott hat erlaubt, dass Tobit das Licht der Augen verliert, um ihn wieder gesund zu machen. Oder Gott hat mich eine Krankheit geschickt, weil er mich nochmal heilen wollte. So ist es so wie ein Spielzeug. Ich verstehe nicht Gott. Ich verstehe nicht, warum ich leiden soll, wenn am Ende es geht um mein Heil. Und jetzt nochmal die Frage, kann es wohl sein, dass Gott kränkt, um gesund zu machen oder bewegt, um zur Ruhe zu bringen? Er bewegt der Tobias, er soll gehen, um uns Ruhe zu bringen. Warum soll er weggehen? Er soll hier bleiben und dann ist es ruhig. Wir haben zwar keine Abenteuer, aber wir bleiben zusammen und wir bleiben froh. Ist es so? Ist es besser, dass Tobias nicht zur Stadt Rauis geht? Um auf diese Fragen eine Antwort zu finden, muss man zunächst zugeben, dass die Krankheit, die vielen Krankheiten, eigentlich schon da waren. Also, daher ist Ehe Gott wie ein Arzt, die Wunde öffnet und die darin verborgene Entzündung auszumerzen. Es ist, Es ist so oft, dass wir denken, dass wir nicht krank sind und dass wir brauchen keine Krankheit. Wir brauchen nicht zu unternehmen, weil wir nicht krank sind. Und wir merken nicht, dass die Krankheit schon da ist. Und Gott öffnet die Wunde und sagt, es gibt so Entzündung da. Sagt, warum hast du das zu mir gemacht? Gott hat nur die Wunde geöffnet, aber die Entzündung war schon da. Und bei uns Menschen, niemand kann sagen, dass er keine Entzündung hat, weil wir können bis zum Erbsünde gehen von Adam und Eva. So was Gott wirkt, was anscheinend zu uns nicht passt, was wir nicht verstehen können, warum soll ich leiden, warum gibt es Schmerzen, ist es eigentlich im Sinn Gottes eine Heilung. Weil Gott, Jesus Christus, ist heilt. Das ist, was er im ganzen Evangelium tut. Er heilt Wunden. Er macht nicht Wunden. Er sagt, er hat kein Schwert getragen, der Jesus. Er hat niemand so Leiden gefügt. Er hat einfach nur Schmerzen geheilt. Und deswegen, warum schickt er zu mir Schmerzen? Ja, Pater Francisco, ich kann Ihnen sagen, Gott hat mich geschlagen. Gott hat mich diese Krankheit geschickt. Ich sagte, Gott schickt nicht Krankheit, aber Gott öffnet doch Wunden. Aber um die zu heilen, weil die schon entzündet waren. Das ist, was Gott tut. Und wer das versteht, kann wirklich auch sehr viel Sinn im Schmerz zu seiner persönlichen Beziehung mit Gott geben. Weil er sagt, ja Gott, also du willst wirklich das Beste von mir. Wir müssen wirklich immer verteidigen, dass Gott gut ist. Wenn wir das fangen an zu bezweifeln, ja, ich lese die Bibel und ich bezweifle, dass Gott eigentlich gut ist. Da haben wir schlecht angefangen. Also da werden wir ja die Bibel überhaupt nicht verstehen. Weil erst wenn wir diese klare Sichten haben, also das ist eine Geschichte der Liebe. Und Gott hätte uns schon seit lange aufgeben können. Er braucht auch uns nicht. Aber er will das tun und dies ist ein dickes Buch, wo wir immer gescheitert haben als Menschen und wo Gott nie aufgegeben hat und wird bis zum letzten Moment nicht aufgeben. Und die Leute, die bis zum Ziel kommen, also die Heiligen, die Märtyrer und so weiter, die kommen zum Ziel, weil Jesus Christus liebt in ihnen. Das heißt, ohne Gott, wir schaffen es überhaupt nicht. So wie gesagt, was aber wird eine Entzündung, wenn der Arzt nicht zeitig das Notwendige dagegen unternimmt? Deswegen sind bei uns Christen Worte wie Bewegung und Aktion so bedeutsame Begriffe. Und deswegen, die Kirche ist so apostolisch gerichtet, pastoral gerichtet. Tun wir was für die Armen, besuchen wir die Kranken, besuchen wir die Leute, die im Gefängnis sind, trocknen wir die Tränen von den Augen, tun wir etwas für die Kinder, Schulen, also wie viele Gründer von Ordensgemeinschaften haben Schulen gegründet für arme Kinder, erziehen wir die Kinder, machen wir etwas für die Eheleute, so Initiativen für die Eheleute, dass die Ehen stark werden, machen wir etwas für das Leben, dass wirklich kämpfen wir für das Leben. Und sagen wir das zu der Welt, dass das Leben ist von Anfang bis zum Ende zu verteidigen. Solchen Geist ist so ein katholischen Geist, aber es ist ein katholischen Geist, weil es ist diesen Geist der Bewegung. Dieser Geist, der sagt, wir müssen das berühren, weil es gibt so viel Entzündung da und wir wollen das auch heilen. Wir können nicht nur so eine Salbung darüber so reiben. Er sagte, tut's weh, ich heule ein bisschen Creme. Ich kenne so eine sehr gute Creme, auch von Hildegard von Bingen. Und da wird alles gut sein. Ne? Aber innerlich, diese Krebs, diese Entzündung geht weiter und weiter und sagt, nein. Wichtig ist, dass er sich wohlfühlt. Nein, wichtig ist, ihm zu heilen. Und das ist, was Gott tut. So, das war der dritte Satz. Und jetzt kommen wir zum Finale. Denn Finale heißt Adagio Allegro Moderato. Und diese Adagio Allegro Moderato kommt von der vierte Satz auch. Ja, der vierte Satz von der fünften Sinfonie von Anton Bruckner. Also Anton Bruckner ist, und diese Sinfonie ist wunderbar. Also diese Sinfonie ist vielleicht, es ist so eine Theorie, Das ist vielleicht eine Sinfonie, die wirklich um das Bund von Gott geht und wie unmöglich es ist, den Menschen zu Gott zu kommen. Eigentlich unmöglich, ohne die Hilfe von Jesus Christus. Und den vierten Satz, nach einer Auslegung, es geht um die Messe. Es geht um das Opfer von Jesus Christus. Es geht um diese Liebe, die sagt, ja, mit mir geht es. Ja? Und so deswegen haben wir diesen Satz auch für unseren letzten Satz genommen. Das Hauptthema im Buch Tobit ist die Treue zu Gott. Ja, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Höre Israel, Jahwe unser Gott, der Herr unser Gott, der Herr ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Das ist Deuteronomium 6. Die kostbaren Dinge, nämlich die 10 Talente Silber, diese 10 Talente Silber ist, was Tobias abholen soll. So diese 10 Talente ist sein Vermögen. Die 10 Talente Silber, die in der Stadt Rages abgeholt werden müssen, sind nur ein Vorwand, um die wahre Erbschaft des Tobias anzudeuten. Und zwar Gott selbst. Gott selbst ist die Erbschaft. Diese Erbschaft soll Tobias aber erst entdecken und zu schätzen lernen. Und das war die wahre Erbschaft von Tobias. Auch Tobit wusste das. Weil wenn Sie lesen das Buch Tobit, Sie werden sehen, wie viele gute Ratschläge hat der Tobit zu seinem Sohn gegeben. Er hat immer so gesprochen über die Tradition Israels, die Geschichte Israels, die Wichtigkeit, treu zu Gott zu bleiben, den Nächsten zu lieben. Also wirklich, er war ein ganz frommer Mensch in diesem Sinne. Es ist wirklich, er liebte Gott mit ganzem Herzen und er hat versucht, das zu seinem Kind zu geben. Und jetzt hat er gesagt, er muss sich auf den Weg machen, um selbst diese Erfahrung zu machen, dass es geht um Gott und er muss Gott kennenlernen, er muss selbst eine Erfahrung von Gott machen. Aus der kindlichen Seite, also aus der Seite vielleicht von Tobias, entspricht Treue dem Zuhören, höre Israel. Aus der elterlichen Seite von Tobit entspricht Treue zu dieser Weitergabe. Und der von Ihnen so Lehrer ist oder Vater oder Mutter, es ist eine große Pflicht von uns als Christen, unser Glauben weiterzugeben. Also in dem Moment, in dem den Glauben sich nicht weitergibt, weil jemand sagt, es ist selbstverständlich, alle wissen das, aber niemand hat wirklich darüber gesprochen, dann den Glauben stirbt und man muss die wieder aufwachen. Vielleicht es gab einen Moment in der Geschichte in unserer Kirchen, wo es war so selbstverständlich, dass Jesus Christus Gott war oder die Dinge, dass wir im Katechismus gelernt haben und dann im Religionsunterricht war nicht mehr das gelehrt und dann alles ist so langsam geworden oder vielleicht ein bisschen so ausgestorben. Aber dann ist das auch kein Problem, man muss das wieder neu anfangen und das wieder erzählen, was wir zu erzählen haben. Aber es ist wirklich eine Pflicht, eine große Pflicht in Deuteronomium, fast zentral, wo der Herr sagt, diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen. Und das ist so eine der zentralsten Stellen der ganzen Bibel. So ist es halt, dass ein Schriftgelehrter hat zu Jesus gefragt, und welche sind die wichtigsten Gebote? Und dann Jesus hat gesagt, höre Israel, und er sagt, du sollst deinen Herrn lieben mit ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, so was ähnliches. Und das ist genau diese Stelle. Eines ist das Gebot zu erleben, zu wissen und zu erleben. Und dann gleich danach ist das, wenn du so überzeugt bist, dass das die Wahrheit ist, dass das das Wichtigste ist, jetzt musst du das aus Liebe weitergeben. Um wer lieben wir mehr als Frau meinen Mann, als Mann meine Frau und meine Kinder? Also Gott lieben vor allem, aber die sind die Personen, die mich anvertraut worden sind. So aus Liebe, ich muss aus dieser Überzeugung sagen, ja schau mal, also unser Glauben ist so und so und so und so. Und ich sage das zu dir, weil ich dich liebe. Also den Glauben weitergeben aus Liebe. Seit Abraham ist diese Weitergabe von einmaligen Worten und Ereignissen ein Kontinuum der Bibel. diese Bibel ist eine Weitergabe. Also von der ersten Seite bis zur letzten Seite, es ist Weitergabe. Es ist so wie, es gibt einen gleichen Geist und ein gleiches Wort, weil Jesus ist das Wort, ein gleiches Wort, der die ganze Bibel durchdringt. Nun denkt Tobit, dass auch für ihn schon das Ende gekommen sei und daher die Zeit, wie man heute sagen würde, um ein Testament zu schreiben. Er dachte, ich habe mir den Tod gewünscht, warum soll ich nicht meinen Sohn Tobias rufen und ihm von dem Geld erzählen, bevor ich sterbe? Er rief ihn also und sagte, mein Sohn, wenn ich gestorben bin, begrab mich. Diese Einleitung folgen Anweisungen des Vaters an den Sohn für ein Leben, das der Tradition von Noach, Abraham, Isaak und Jakob entspricht und in der Zusage gipfeln, hab also keine Angst, mein Sohn, weil wir verarmt sind. Du hast ein großes Vermögen. Wenn du nur Gott fürchtest, alle Sünde meidest und das tust, was ihm gefällt. So sehen Sie, was ist das Vermögen? Spricht er wirklich hier von den 10 Talente Silber? Nein, es geht um etwas viel Tieferes. Die Bibel sagt uns, es geht um etwas Tieferes. Die Tragik aber, und jetzt kommen wir wirklich zu einem Punkt, das sagt, ja, das ist etwas anders in unserem letzten Satz. Die Tragik aber ist, da, und das merkt Tobit gegen Ende unseres Buches, dass die Israeliten nicht imstande sein würden, ein Leben mit Gott zu führen, wie es nach den Büchern Mose, nach den Propheten, nach den Psalmen und auch nach diesem Buch Tobit der Treue zu Gott entsprechen müsste. So, was sage ich jetzt? Ich sage, dass es gibt keine schöne Ende unserer Geschichte. Also natürlich, es gibt eine schöne Ende, weil Tobias heiratet Sarah und die haben endlich Kinder und die sind froh und Tobias stirbt nicht wie die anderen 7 Menschen und der Tobit bekommt zurück sein Augensicht und die leben froh und die Mutter von Tobias erhält sein Kind zurück und auch eine Schwiegertochter. Alles ist wunderbar für die Familie. Aber das Traurige in der Geschichte ist, dass wenn alles so nochmal ruhig ist, der Tobit sagt zu Tobias, wir werden es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen, als Volk Gott die Treue zu halten. Und das ist sehr interessanten Worten, weil, schauen Sie, in Tobias 14 steht Folgendes. Zieht mit deinen Kindern nach Medien, mein Sohn. Denn ich bin überzeugt, dass der Prophet Jona recht hatte, als er sagte, dass Ninive ganz zerstört werden wird. In Medien aber wird vorläufig noch Frieden herrschen, bis auch für dieses Land die Zeit gekommen ist. Ich bin auch überzeugt davon, dass unsere Brüder, die noch in der Heimat leben, aus dem gesegneten Land verjagt werden. Jerusalem wird verlassen sein und das Haus Gottes wird niedergebrannt werden und verwüstet daliegen, bis eine bestimmte Zeit vergangen ist. Also es ist interessant, weil Tobit merkt, ja, also wir sind das Volk Gottes, aber es wird nicht gut gehen. So Jerusalem wird niedergebrannt werden. Jetzt die Frage, fordert die Tradition des Glaubens, der Treue zu Gott von uns, also etwas, das unmöglich ist? So, das heißt, wir werden versuchen, Gott die Treue zu halten, aber eigentlich wir können es nicht. Also es wird alles umsonst. Sogar im Jesu Umfeld sind diese Fragen in den Herzen der Menschen aufgetaucht. In Matthäus 19 lesen wir, als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr und sagten, wer kann dann noch gerettet werden? Also die haben die Worte von Jesus gehört und sagte, wow, solche Worte, wer kann noch gerettet werden? Wenn also die erste dramatische Botschaft unseres Buches das verlassene Gerechte war, so ist die zweite genau diese Unfähigkeit des geliebten Volkes und der gesamten Menschheit, dem Weg der Wahrheit zu folgen. Wir schaffen es nicht. Diese Ohnmacht, der Liebe Gottes zu entsprechen, wird von Bruckner in seine 5. Sinfonie beschrieben, im 2. Satz, im 3. Satz, und dort wird dann im 4. Satz, Finale Adagio, die Antwort Gottes verkündigt, nach der der ewige Sohn den Weg für uns geht und weiterführt. die bestimmte Zeit, weil ich lese wieder, Tobit sagt am Ende, das Haus Gottes wird niedergebrannt werden und verwüstet daliegen, bis eine bestimmte Zeit vergangen ist. Die bestimmte Zeit der letzten Ermahnungen Tobits ist nicht nur die Zeit von Esra und Nehemia, wenn ja natürlich nach dem Exil den Tempel wieder aufgebaut worden ist. Wir Christen sind fest überzeugt, dass sie letztendlich die Zeit bezeichnet, die der Evangelist Lukas so umschreibt. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Das ist die Zeit. Das ist die Fülle der Zeiten. Das ist die Zeit, wo alles seine Lösung findet. Und das ist die Zeit, die nicht erzwungen worden war. Also das heißt, Gott musste das nicht machen. Gott musste uns nicht so viel Liebe zeigen. Und trotzdem, im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Warum? Weil Gott ist treu. Nur deswegen. Nicht, weil wir das verdient haben. Warum? Weil Gott ist treu. Diese ist auch eine von der Treue und von der Weitergabe gezeichnete Zeit. Jesus auch lehrt uns, den Glauben weiterzugeben. Er selbst tut das. Und wir lesen in Matthäus 5, als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Auch hier wird der Gerechte, nämlich Jesus, weiterhin wie Tobit, Sarah, Hiob und andere verfolgt. Jedoch dieses Mal wird er Gott seinen Vater nennen. Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Interessant, ja? Weil in der Bibel die Gerechten leiden. Die Gerechten leiden. Aber in der Bibel, wir haben das schon zusammen gesehen, es gibt keinen Gerechter, der total gerechter ist. Aber diese Person, Jesus, er leidet mehr als alle anderen. Niemand hat in der Bibel so viel gelitten wie Jesus. Und gleichzeitig niemand war so rein und gerecht wie er. Jesus hat auch gefragt zu den Pharisäern: Welche Sünde wirft ihr mir vor? Könntet beweisen, dass ich eine Sünde begangen habe? Und die haben ihm nichts gesagt. Was hat Jesus gemacht? Und er muss leiden. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Weil er liebt. Er liebt seinen Vater. Erst jetzt zeigen sich alle Schätze der Vergangenheit als Vorausbilder der wahren Erbschaft, nämlich des Neuen Testamentes. Testament, Erbschaft, Neues Testament, Tod von Jesus Christus. Das sagt, also solche Reden sind Reden, die wir sehr stark in der Hebräerbrief finden. Aber jetzt lesen wir, was das genau bedeutet im 1. Korintherbrief 11. Und das ist einer der ältesten Texten des Neuen Testamentes, noch älter als das Evangelium, ist diesen Brief von Paulus. Und der Paulus schreibt Folgendes im Korintherbrief 11. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und nochmal, wie hat diese Stelle angefangen? Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Sehen Sie? Weitergabe. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist einzig. Du sollst ihm lieben mit ganzem Herzen und so weiter. Und dann er sagte, du sollst das zu deinen Kindern weitergeben. Und was sagt Paulus? Ich habe vom Herrn empfangen, was ich dann überliefert habe. Das, was wir zu den zukünftigen Generationen geben, ist die Messe. Ist die Messe. Also die Messe ist diese neue Botschaft, weil die Messe ist die endgültige Erlösung von Jesus Christus. Und dann er beschreibt genau, was das bedeutet. Es bedeutet nicht nur, dass wir das sprechen, sondern dass wir das erleben. Weil er sagt, ihr sollt das Brot essen. Und ihr sollt das Brot essen und es ist nicht Brot, es ist mein Leib. Ihr sollt den Wein trinken und es ist nicht Wein, es ist Blut, es ist mein Blut. Und mein Leib und mein Blut sind das Leben. Und das heißt, wenn ihr das nehmt, ihr habt mein Leben in euch. Und erst dann, was unmöglich für Menschen war, ist es möglich für Gott, weil Gott lebt in uns. Nur daraus kann man auf die Frage der Apostel, wer kann dann doch gerettet werden? Wissen Sie, dass vorher haben die Apostel auch gefragt, als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr und sagten, wer kann dann noch gerettet werden? Weil Jesus hatte gesagt, es ist unmöglich für einen Reicher im Himmelreich zu kommen. Oder Jesus hat auch gesagt, ihr dürft nicht von euren Frauen scheiden. Und dann solche Dinge waren für Menschen so unmöglich, dass wir sollen über das Geld leben oder das Geld haben, als ob wir kein Geld hätten. Oder wir sollen nur eine Frau haben und das für das ganze Leben. Oder nur einen Mann haben für das ganze Leben. Er sagte, es ist unmöglich, es ist unmöglich. Die Antwort ist, Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich. Und das heißt, alle unsere Fragen sagen, nein, das ist mir zu schwer. Natürlich ist das dir zu schwer, nicht nur zu schwer, es ist unmöglich. Oder, ja, aber in meiner Familie, es gibt eine unmögliche Situation. Ja, es ist eine unmögliche Situation, hat keine Lösung menschlich gesehen. Aber Gott, für Gott ist nichts unmöglich. Jetzt die endgültige Frage ist, lassen wir Gott in unser Leben rein, so dass nicht mehr wir leben, sondern Gott in uns lebt? Und das ist nicht unmöglich. Also es ist so einfach wie, gibt's Sünde, beichte und bleibe in seiner Liebe, Sonntagsgebot. Geh zur Messe jeden Sonntag, beichte. Wenn du nicht getauft bist, taufe dich. Firmung, Krankensalbung, Gebet, Werke der Nächstenliebe. Mit Demut, also einfach sagen, das ist die Freude meines Lebens, Gott in mein Leben reinzulassen.
Das war Pater Francisco Sunderland. Es ging um das Buch Tobit, das alttestamentliche Buch Tobit, wie Gott uns innerlich heilen will. Das war die Frage, der Pater Francisco Sunderland in diesem geistlichen Vortrag nachging. Diesen Vortrag haben wir natürlich auch in unserer Mediathek auf horep.org. Horep.org. Schauen Sie auf unsere Homepage horep.org in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Da gibt es einen Link zu den Legionären Christi bzw. zum Regnum Christi dieser Laienbewegung. Und da können Sie sich mal auf den entsprechenden Websites ein bisschen umsehen. Vielleicht ist da ja was für Sie dabei. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.